Heute hatte ich die Freude, mit meinem Kollegen Dennis Kleine bei einem digitalen Kaffeegespräch über User Experience zu sprechen. Eigentlich ging es noch ein bisschen tiefer. Es ging um die Frage, ist UX jetzt tot oder lebendig oder transformiert es sich einfach nur? Wir haben über das Thema Growth Hacking gesprochen, Lean UX, Data Driven UX und über das große Thema New Work und UX, was die beiden Themen überhaupt miteinander gemeinsam haben. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch, was dabei herauskam. Ich wünsche euch bei dieser Brennstofffolge viel Spaß beim Zuhören. Ist UX jetzt tot oder lebendig? Die Welt der User Experience ändert sich stark. Vor 5 Jahren, das weiß ich noch recht gut, waren UX Consultants die Krönung der Agenturschöpfung. Hintendran wurde eben entwickelt. Diese Einstellung scheint sich gerade um 180 Grad gedreht zu haben. IT-Solution-Architects, IT-Consultants, Requirement-Engineers sind die Schlüsselbegriffe für erfolgreiche Projekte. So scheint es. Aber irgendwie ist das doch paradox. Einerseits wollen wir die perfekte Customer Experience und funktionierende Kundenschnittstellen, somit ein florierendes Geschäft, und andererseits werden UX-Designer gefühlt immer ersetzbarer. Mal ein Beispiel: Bei der Konzeption eines Online-Shops beziehen wir uns mittlerweile auf gut bewährte Standards zurück, die einfach funktionieren. Hier braucht es kaum noch Arbeit eines UXers. App-Entwicklung einfacher denn je für die UX. Es gibt fertige Libraries, mit deren Hilfe sich Entwickler schon zu weiten Teilen selbst verhelfen können. Und die UX-Designer werden eigentlich nur noch sporadisch in das Projekt involviert. Klingt danach, dass ein ganzer Geschäftszweig einbrechen könnte. Oder doch nicht? Heute habe ich Dennis Kleine zu Gast. Er arbeitet bei der Kühlers AG seit über 10 Jahren als UX-Consultant. Hallo Dennis, ich grüße dich. Wie geht's dir?
Hi, Clemens. Gut. Und dir?
Kann ich klagen. Habe ich dich soweit gut vorgestellt oder willst du noch ein bisschen ausholen? Weil ich glaube, die Zuhörer wird es mal interessieren, wo du eigentlich herkommst, wenn du jetzt heute so 10 Jahren UX machst.
Ja, in der Tat sogar schon ein bisschen mehr. Also ich kann gerne noch ein bisschen was zu mir erzählen. Also meinen Namen hast du ja schon dankbarerweise gesagt, also muss ich das nicht machen. Fühlt sich gerade auch so ein bisschen an wie beim Kunden, die Vorstellung immer. Hallo, ich bin Dennis. also meine Werdegang ist vielleicht ganz interessant, dass ich irgendwann mal digitale Medien studiert habe. Ich glaube, damit habe ich 2004 oder so angefangen, habe auch relativ lang studiert, was damit zu tun hat, dass ich schon von Beginn an noch selbstständig war und schon immer, sage ich jetzt mal, in diesem digitalen Business, Webseiten-Gedöns, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen tätig war und damals als Freelancer Frontend, Design, Konzeption, alles zusammen quasi, wie das oft so ist als Freelancer, ne? Fand es ziemlich cool, hat Spaß gemacht, da rumzutüfteln und geile Webseiten zu bauen. Deshalb habe ich das immer weitergemacht und irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, ich könnte es ja auch mal studieren. Habe dann digitale Medien studiert und wie gesagt, relativ lang dafür gebraucht, verhältnismäßig lang, weil ich halt währenddessen dann auch bei der SAP gearbeitet habe und immer so meinen Weg weitergegangen bin. Deshalb war mein Anfang irgendwie nicht pur UX, sondern eher Frontend, würde ich behaupten. Und das hat mir ziemlich viel
Spaß gemacht. Also Entwicklung? Gemacht.
Ja, also eigentlich Frontend-Entwicklung. Und,
na witzig.
Ja, und es hat ziemlich Spaß gemacht und irgendwie habe ich dann halt auch immer hinterfragt, warum, wieso, wie muss das aussehen, wie ist es am besten. Und das Design-Thema, privat bin ich da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, was Fotografie oder Siebdrucken angeht, auch ein bisschen affin, sage ich jetzt mal, aber meine Designkollegen mögen das wahrscheinlich nicht hören, aber von daher habe ich mich auch für dieses Design-Thema immer so ein bisschen interessiert und daher kam das Studium mit Werbepsychologie und das hat mich alles so ein bisschen angefixt. Und dann habe ich mich in meinem weiteren Verlauf da drin vertieft, bin zur Kühlhaus AG irgendwann mal gekommen als Diplomant. Habe da auch tatsächlich meine ersten Schritte bei der Kühlhaus AG waren Entwicklung, wo ich Frontends entwickelt habe, aber irgendwo wurde mein Talent entdeckt, dass ich ganz gut reden kann und nicht Entwicklung nicht nur das Einzige ist, was ich kann. Und ja, und seitdem ja, ist es peu à peu mehr geworden, ne? Und dann habe ich mich da richtig reingefuchst, viel gelesen, auf viel Konferenzen unterwegs gewesen, Mensch Computer, die Konzepter-Konferenz, die IA und ach Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die ganzen Konferenzen heißen. Aber ja, und seitdem eigentlich dann bei der Kühlhaus AG als UXler heutzutage, ja, UX-Consultant, wie du gesagt hast, unterwegs. Ich hatte schon mal viele andere Namen, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist ja, warum du eigentlich letzten Endes so gerne gerade UXer geworden bist? Also was fixt dich bei diesem Thema so an?
Ja, also wie gesagt, ich habe es eben vielleicht habe ich auch schon zu lange geredet, aber bei UX ist das Thema, dass es für mich immer um eine gewisse Art der Problemlösung geht. Ne? Also es kommen Leute zu dir, die haben eine Idee, eine Vision, vielleicht auch das noch nicht mal so richtig, aber die wollen irgendwas reißen oder haben irgendein Problem, was gelöst werden muss. Und ich war schon immer so jemand, der da sehr Spaß dran hat, Probleme, Herausforderungen auseinander zu pflücken, zu identifizieren, wo das Problem eigentlich liegt, welche möglichen Lösungswege es gibt und dann den Bestmöglichen herauszufinden und den halt umzusetzen. Also das war schon immer so ein bisschen analytisches Denken, zerpflücken, aber auch trotzdem dieser kreative Aspekt auf dem freien Feld Lösungen erarbeiten. Also ja, irgendwie so ein kleiner Handwerker im Geiste, sage ich jetzt mal. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und von daher kann man sich da in Bezug auf UX sehr gut ausleben und sogar noch auf eine kreative, visuelle Weise. Nicht nur, aber das ist halt auch ein Teil von UX.
Ich war jetzt letztens mal ein bisschen im Netz unterwegs und habe mal in ein paar Foren geguckt, um einfach mal zu sehen, wie denn so die Meinung von Usability ist, und bin auf ein paar ganz polemische Sätze gestoßen, die will ich mal kurz vorlesen. Und zwar: Usability und User Experience verlängern ja eh nur die Entwicklung. So ein Satz. Was sagst du dazu?
Naja, die verlängern die Entwicklung. Da würde ich mal fragen, was der Entwickler...
Indem sie wieder komische Sachen spinnen.
Ja, okay. Also genau, ich wollte gerade sagen, ich würde mal den Entwickler, der das potenziell gesagt hat, mal fragen, was er damit meint. Und wenn wir die Entwicklung nicht verlängern, was sie dann eigentlich machen würden? Entscheiden die das dann, was sie machen? Wie gehen sie damit um? Also ich finde es einen komischen Satz, weil am Ende des Tages entwickeln Entwickler... nach gewissen Vorgaben. Ne? Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt könnte ich den Gegenschuss ausholen und sagen, ja, Entwickler sind die Code-Monkeys, die im Keller hocken und irgendwelche Zeilen runterschreiben. Ne? Also wofür braucht man die überhaupt? Das kann vielleicht heutzutage eine KI viel besser. Aber so ist es ja nicht. Ne? Wir sind ein Team und ein Team besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen und jeder bringt seine Stärken ein, um so ein digitales Projekt zum Leben zu erwecken. Und genauso haben UXler da auch ihren Teil, weil würden UXler nicht ihre Arbeit machen, könnten Entwickler nicht relativ einfach auf Basis von User Stories und vordefinierten Grafiken und Konzepten geschmeidig in ihrem Entwicklertunnel das Ding runterentwickeln. Ne? Also, ja. Wer soll es sonst machen?
Da habe ich noch einen anderen schönen Satz gefunden, und zwar: Usability funktioniert für unsere Produkte nicht, weil unsere Kunden zu unterschiedlich sind.
Ja, also Klassiker. Ne? Ja, ist aus meiner Sicht kein legitimes Argument, weil Usability funktioniert nicht, ist ja irgendwie schon mal, hört sich sehr komisch an, ist, glaube ich, für mich ein Widerspruch in sich, weil Usability kann ja nicht funktionieren oder wie soll ich es ausdrücken? Ne? Also eine gute Usability funktioniert ja per se immer. Wenn es Usability nicht funktioniert, dann hat man seine Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Von daher, da die Zielgruppen so unterschiedlich sind, naja gut, da muss man sich das halt mal angucken. Ob die überhaupt wirklich so unterschiedlich sind, die meisten unserer Kunden, ich meine, das weißt du vielleicht auch, fängt ja immer an, ja, wir haben welche, die Zielgruppen, ja, alle. Und dann fragt man, ja, alle, okay, alle auf der ganzen Welt, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Fachorientierungen, Alter, whatever. Und da grenzt sich's meistens schon mal ein, nee, wir machen ja nur was für den Vertrieb. Und dann, aha, okay, also sind ja schon mal nicht alle. Ich glaube, das Verständnis von einer Zielgruppe ist oft sehr heterogen, was das überhaupt ist und was das einem bringt. Gefühlt. Und so würde ich den Spruch interpretieren, ist es, das kostet ja zu viel Geld. Das hört man sehr häufig, wenn man sich mit der Zielgruppe beschäftigt, über Personas nachdenkt, vielleicht eine Marktforschung vor ein Projekt setzt, sind es immer, wo meistens die Alarmglocken angehen und deshalb, ja, braucht man nicht, weil unsere Zielgruppe ist ja eh so heterogen. Ne? Deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber ja, ist irgendwie, finde ich, ein Widerspruch in sich.
Ja, deswegen hört man auch immer wieder den Spruch, UX sei irgendwie tot. Und ich bin ja von solchen Sprüchen eh generell nicht so der Fan, weil bei tot ist immer so gleich so rabiat und so endlich, also ne, ist ein Schlussstrich gesetzt. Aber letzten Endes bin ich da mehr auf der Chancenseite. Deswegen, UX hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Also ich kenne den Begriff mir ist er begegnet so zwischen 2006 und 2010 das erste Mal, ne, dieses User-Centered Design Begriff und Usability, und dann kam irgendwie User Experience noch dazu. Aber anfangs war es irgendwie ein bisschen anders, weil man wirklich mehr in die Vollen gehen musste. Also Online-Shops mussten wirklich von der Pike auf designt und konzipiert werden. Es mussten Slider erfunden werden. Es mussten Best Practices erfunden werden, die es heute einfach standardmäßig gibt. Also war eigentlich viel mehr Handwerkszeug gefragt damals, um wirklich das Web an sich mal generell usable zu machen, was heute wiederum gar nicht mehr so stark gefragt ist, weil heute so viele Standards da sind, dass man eigentlich sagen kann, naja, es gibt ja eigentlich schon alles und ich muss ja den Baukasten nur zusammenstecken. Und wo würdest du jetzt auf dieser Strecke die Chance für UX-Consultants und Designer sehen, wenn man weiß, dass es eigentlich draußen schon so viele Standards gibt?
Auch ich kenne die Artikel, ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt, mit dem Thema. Also ich finde den Begriff UX ist tot auch falsch oder er drückt ja was Falsches aus auf eine sehr rabiate Art und Weise. UX ist nicht tot, war es nie und wird es nie sein, weil User Experience, es werden ja auch weiterhin Leute mit Produkten interagieren oder mit Webseiten. Ne? Also das findet ja trotzdem statt. Deshalb wird sich's verändern, die Disziplin, was du ja auch schon so ein bisschen ansprichst. Aber es ist ein Riesenthema, deshalb überlege ich gerade, wo ich da anfange. Ich glaube, das ganze Thema, warum dieser reißerische Artikel oder dieser Begriff UX ist tot sich so ein bisschen breit macht, manchmal hat man das Gefühl, ist die Historie. Wie du sagst, ich habe da auch angefangen und das hatte ich am Eingangs mal gesagt, ich wurde schon in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, schon sehr unterschiedlich benannt. Angefangen hat es mit Usability Engineer, da war UX noch gar nicht mal so das Riesenthema. Dann kam UX, oh, wir müssen es alles ganzheitlicher, es ist nicht nur Usability. Dann war man irgendwann mal Informationsarchitekt, dann Konzepter, Conceptual Designer, UX Designer. Und das sind bestimmt noch ein paar tausend andere Namen, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Damit hat es angefangen. Warum? Genau aus dem Grund, was du sagst. Früher gab es das alles in dem Sinne noch nicht. Ne? Das Internet sah ziemlich scheußlich aus, heutzutage leider an vielen Stellen immer noch, weswegen UX auch nicht sterben wird. Und dadurch ist diese Disziplin gekommen, dass man es nicht mehr nur darum ging, die erste Herausforderung zu nehmen, da irgendwas online zu stellen, HTML-Code zu produzieren und irgendwas online zu stellen, sondern dass es am Ende des Tages auch noch gut aussehen muss oder auch funktionieren muss, verständlich sein muss und, und. Ne? Ich will jetzt nicht auf die ISO-Norm 9241, Gestaltungsrichtlinien eingehen, aber der Punkt ist, damals war es neu, damals war es also in Anführungsstrichen neu und es gab es in der Form noch nicht. Deshalb hatte das eine gewisse Aufmerksamkeit und hat sich verändert, aber auch nicht für alle, sondern nur für einen Teil. Ne? Manchmal leben wir ja alle in unserer eigenen Blase und die UXler haben alle gedacht, wir sind die Götter in Weiß. Aber wenn man das jetzt, ich will mal eine Analogie heranziehen, ich weiß noch nicht, ob sie genau passt, aber können wir uns ja mal drüber unterhalten. Also du sagst, jetzt gibt es Standards und es gibt nichts mehr Neues, jetzt gibt es für alles was UX. So, das hat der Erfinder der CD bestimmt auch gedacht, ich bin am Ende der Entwicklung, CD gibt's, jetzt brauchen wir keine Leute mehr, alles ist Roger, super, passt. So, aber seitdem hat sich ja noch viel getan. Oder guck dir das Smartphone an, ne? Also was da passiert ist. Es kann man ja nicht behaupten, dass wir sagen, jetzt ist alles, ein Slider wurde entwickelt. Das ist richtig. Wir wissen, wie ein Slider funktioniert. Wir wissen, wann er eingesetzt wirklich wirkungsvoll ist und wann eben nicht. Und in den meisten Fällen ist es eher ein Instrument, um PR oder HR auf einer Startseite Platz zu verschaffen, ohne die Internetseite zu versauen. Also Slider bin ich jetzt nicht unbedingt wirklich der beste Freund von, um ehrlich zu sein. Manchmal ist er ganz sinnvoll in Mediatheken oder so Video, Netflix oder so. Klar, da macht es hochgradig Sinn, wenn ich so ein bisschen im Stöbermodus bin. Aber schön, ich drifte ein bisschen ab. Was ich eigentlich sagen will, ist, es wird sich ja weiterhin entwickeln und es wird weiterhin neue Interaktionen, neue Mechanismen, neue Technologien geben, die, wo der Nutzer mit interagiert. Guck dir Voice an, guck dir Augmented Reality an. Da gibt es Patterns oder Interaktionen mit Nutzern, mit Menschen, die noch nicht gestaltet sind, wo es noch keine Standards gibt. Von daher würde ich das Argument nicht zählen lassen, es gibt ja schon alles. Ne? Es wird sich immer wieder was Neues entwickeln. Und das ist der Punkt, warum UX auch weiterhin Bestand haben wird. Aber ich, und da muss ich den Bogen machen, es ist auch schon was dran. Ne? Also in meiner Karriere war das am Anfang immer, da ist man reingekommen, man musste am Anfang erstmal verargumentieren, warum man überhaupt da ist, warum Usability überhaupt wichtig ist, warum User Experience überhaupt wichtig ist. Dann gab es die Phase, wo das allen klar war und man, sage ich jetzt mal, gewünscht war und auch respektiert war in dem Sinne. Und es hat sich so ein bisschen geändert. Warum? Weil es auch viele Unternehmen das jetzt einfach als Standard voraussetzen. Nicht, dass ein Slider so funktioniert, wie er funktioniert, sondern man kann damit nicht mehr unbedingt punkten, dass man sagt, ich mache UX. Denk mal an die Zeit zurück, und das haben wir ja zugegebenermaßen auch gemacht, dass sich Agenturen damit schmücken. Jede Agentur hat dann irgendwo auf der Webseite mal, wir machen auch UX. Ne? So, jetzt machen alle ja UX. Was ist denn dann der Unterschied? So, und die Unternehmen haben es mittlerweile erkannt, und das, dass das dazugehört, dass das Pflicht ist bei der Entwicklung neuer Produkte oder bei der Betreuung eines Shops oder einer Seite, was auch immer, dass das eben dazugehört. Genauso wie Design lange Zeit oder auch standardmäßig dazugehört. Deshalb gibt es Designer ja trotzdem noch. Es ist nur nicht mehr so wie früher, dass man so gefühlt, was auch nur die UXer wahrscheinlich gedacht haben, wir sind die Götter in Weiß. Aber jetzt geht es darum, seine Rolle zu verändern. Und ich glaube, das ist das, wo ich mich auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit beschäftige. Wir haben es damit zu tun, dass UX erwartet wird. Also eigentlich fällst du eher auf, wenn du es nicht hast oder es schlecht machst. Aber wir Unternehmen, und das ist in meinem Berufsalltag immer mehr, sich ihre eigenen Designabteilungen aufbauen. Wir reden hier von Designabteilungen, wir reden hier von Designsystemen, dass viele Unternehmen schon sehr weit sind und ihr eigenes Designsystem, also Style Guide, altdeutsch würde ich mal behaupten. Google Material Design ist ein gutes Beispiel. Ne? Das gibt schon so viel vor und gibt schon so eine gute Grundlage mit, Leuten eine Interface aufzubauen, was zugegebenermaßen dann halt nach Google aussieht, aber funktioniert. Das haben die Unternehmen erkannt. Das machen die jetzt oft selber. Auch bei ein paar Kunden von uns sieht man das. Die haben ihre Designsysteme. Und jetzt kommen wir von extern. Das heißt, wir werden als Spezialisten in gewisse Bereiche mittlerweile integriert, um einerseits das Designteam zu unterstützen. Bei Tasks, die sie so noch nicht erledigt haben, wo die Ressourcen nicht ausreichen. Das ist dann eine reine Hygiene-Job, sage ich jetzt mal. Ne? Also da ist was zu erledigen ist. Wir haben gerade die Kapazität nicht, erledige mal. So sieht es dann der Alltag auch aus. Aber es verändert sich auch dahingehend, dass ein UXler nicht mehr nur über reine UX-Themen redet, wie man es vielleicht aus den unterschiedlichsten Definitionen, die es da gibt, kennt, sondern man wird eher zu einem Unternehmensberater, sage ich jetzt mal so. Ne? Also da habe ich schon mit Kollegen drüber gesprochen. Ich sage jetzt mal, Unternehmensberater hört sich sehr weitläufig an. Es reicht halt eben nicht mehr nur aus, über UX, über Design oder Usability die Themen Bescheid zu wissen. Eigentlich ist es nötig, heutzutage erstmal den Kunden zu verstehen, wie das Unternehmen, für das wir arbeiten, überhaupt funktioniert, wie es strukturiert ist, was für ein Betriebssystem in Anführungsstrichen das Unternehmen hat und vor allem auf welchen Märkten es unterwegs ist, das Business verstehen. Das ist der Schlüssel, finde ich, also unter anderem, wie man viel effektiver den Unternehmen dabei helfen kann. Nämlich das Business zu verstehen, den Markt zu verstehen und dahingehend auch bei der Produktentwicklung involviert zu sein. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht mehr nur, werden beauftragt, hier mach mal eine schöne Seite, sondern wir werden beauftragt, um Teil eines Teams zu sein, was vor Ort beim Kunden schon existiert. Und ich glaube, da wird sich Sinn entwickeln. Und deshalb müssen aus meiner Sicht, und so sehe ich das für mich persönlich, UXer, sage ich jetzt mal, ein bisschen verändern, wenn sie das wollen. Es können auch noch weiterhin, der UX-Beruf, so wie es ihn gab, wird es auch weiterhin geben. Vielleicht nicht mehr so gehypt wie früher, aber den wird es weiterhin geben. Genau, die müssen sich entwickeln Richtung Business, Technologie, irgendwie so ein bisschen differenziertes Wissen und Erfahrung, wie man Produkte auf den Markt bringt, wie man wächst, wie man Produkte pusht. Ganz unterschiedliche Disziplinen, ne? Also Marketing und Nutzerverstehen, Nutzerzentrierung gehört ja per se eh schon mal zu User Experience aus meiner Sicht, aber dieses ganze Business-Aspekt, der hat sich bei mir über die Jahre immer mehr, sag ich jetzt mal, durchkristallisiert, dadurch, dass ich in verschiedensten Branchen unterwegs war. Und es ist eigentlich eine natürliche Sache, dass man früher oder später sehr viel weiß und wenig Einarbeitungszeit in gewisse Branchen braucht. Also zum Beispiel Automobilhersteller habe ich schon sehr häufig gearbeitet. Deshalb kenne ich mich da, sage ich jetzt mal, in dem Markt schon ganz gut aus. Aber eigentlich sammle ich mittlerweile Branchen, um ein erstens generelles Businesswissen aufzubauen, wie Unternehmen an sich funktionieren. Gibt es sicherlich nicht eine Funktionsweise oder ein Betriebssystem und wie unterschiedliche Märkte funktionieren. Jetzt habe ich lange geredet, jetzt unterbreche mich doch mal, Clemens.
Ja, mache ich ja gerne. Ich wollte auf das nämlich eingehen. Und zwar geht es um Skills. Also das hast du gerade angesprochen. Ja. Ne? Also der Weg hin zum Unternehmensberater, dass man sich quasi, ich meine, das kriegen wir beide ja in unserem eigenen Kreis, in dem wir beide arbeiten, namens Tetris ja mit, da sind wir ja Kollegen. Und wir kriegen ja selber mit, dass Kunden mit uns immer mehr über deren Business-Strategie reden, darüber reden, ja, wie wollen wir uns denn transformieren für morgen? Wir müssen unsere Systeme umstellen. Baut uns doch mal eine Plattform-Webseite. Und dann heißt es ja, das können wir gerne machen, aber das hat halt einen Rattenschwanz an organisatorischen Restrukturierung bringt das mit sich, sonst hätten wir nämlich ein Problem. Dann könnten wir die Seite erstmal so gar nicht designen. Also das Design der Startseite hat einen riesen Impact auf die Struktur der Unternehmen bis hin zur Umstrukturierung auf Mitarbeiterebene. Und das, bis das Mitarbeiter mal verstanden haben, dass man den Button nur da einfügen kann, wenn im Vertrieb Organisation was passiert ist. Ne? Beispiel Chatbot mit integriertem, ich leite sie an einen Kontakt weiter. Das kann nur funktionieren, so ein schöner Button, wenn im Hintergrund auch ein Prozess ist, der funktioniert. Und diese Ausmaße, diese riesen Ausmaße, wird den Kunden dann plötzlich schlagartig bewusst und am Anfang sagen sie, aber wir wollten doch eigentlich nur ein Chatbot oder nur ein Chatfenster hier haben, mehr wollten wir doch gar nicht. Und das finde ich immer extrem interessant. Und jetzt gehen wir zum Thema Skills. Wenn man dann auf Skills eingeht, dann stellt man plötzlich fest, man muss auch in ganz, ganz verschiedenen Bereichen Ahnung haben. Ja, also wenn man sich mal die Zeiten ansieht, es hat sich ja seit den letzten 20 Jahren enorm was getan im Hardware-Markt. Rechner sind schneller geworden, die Festplatten sind größer geworden, wir können Daten sammeln wie Hulle, können die aggregieren, können die auf Dashboards zusammenbauen, es gibt da schöne Tools mittlerweile. All das geht jetzt. Was aber damit wachsen muss, weil das jetzt so schnell geht, ist, dass wir mit den Daten umgehen können. Wir müssen lernen, mit Daten umzugehen, sie zu interpretieren und wiederum einzusetzen für nächste Schritte. Und da will ich das Buzzword mal kurz erwähnen, Data-Driven UX. Das ist ja seit guten 4 Jahren hier herumgeistert. Vielleicht könntest du kurz mal beschreiben, was es damit auf sich hat und wie wichtig das mittlerweile geworden ist.
Also wichtig, extrem wichtig, wobei man sagen muss, dass noch nicht jedes Unternehmen so weit ist, das auch wirklich so zu tun, wie es gedacht ist. Aber da gibt es viele Wege, sage ich jetzt mal, wie man damit anfangen kann oder wie man das durchziehen kann. Ja, Data-Driven UX war für mich auch, wir sind ja Kollegen, deshalb weißt du das ja, beschäftige mich auch schon ein bisschen länger mit, bedingt durch einen Kunden da auch sehr stark involviert. Finde ich, war für mich auch so eine gewisse Art Aha-Moment. Was bei uns, unserer Disziplin, häufig, sage ich jetzt mal, in der Industrie der Konflikt da war, ist, was ich sehr häufig gehört habe, naja, das ist alles so teuer, ihr braucht ja erstmal so lang, ihr macht erstmal eine ewige Zielgruppenanalyse, dann müsst ihr irgendwelche Tests davor machen und bis ihr überhaupt mal irgendwas produziert habt, ist so viel Zeit vergangen, da hat sich ja eh schon wieder alles verändert. Ne? Und natürlich kommen die Unternehmen dann sehr häufig mit einer Kostenschelle um die Ecke und sagen, das ist alles viel zu teuer. So, das ist so ein bisschen der Kontext, aber ich will nicht damit sagen, dass das irrelevant ist, dass man nicht aufhören soll, Zielgruppen zu befragen oder Märkte zu analysieren, Segmentierung vorzunehmen, Usability-Tests durchzuführen und. Es gibt nur viel modernere Ansätze mittlerweile, das zu tun und eben nicht sich ins verstaubte Kämmerlein einzuschließen und 3 Monate später mit Ergebnissen wiederzukommen. Weil das, ehrlich gesagt, für mich als UXler auch relativ unbefriedigend ist. Deshalb Data-Driven UX geht es eigentlich um eine sehr viel agilere oder Lean UX ist ja auch so ein Begriff, Herangehensweise, viel schneller Ergebnisse zu produzieren oder gewisse Ergebnisse mit einer gewissen Relevanz zu produzieren, um am Markt, sage ich jetzt mal, erfolgreicher zu sein. Und das passiert halt eben durch Geschwindigkeit. Jetzt, wo Unternehmen immer vergleichbarer werden, je nach Unternehmen natürlich, je nach Branche, kommt es ja sehr häufig auf Schnelligkeit darauf an. Deshalb meine Erfahrung mit Data-Driven UX ist, dass es extrem hilft, in relativ kurzer Zeit zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist so der wenn es ein einzelnes Projekt ist, ne? Wir fangen mit einer These an, machen sehr überschaubare Konzeptionen, gehen natürlich in Workshops, das kann zum Beispiel Design Thinking sein, dass man mal eine Vision absteckt, ein Ziel absteckt, wo man hin will, macht einen kleinen POC, gestaltet etwas und geht in kleine Tests rein. Das ist zum Beispiel ein Szenario, ne? Wie man am Anfang ein Projekt aufsetzt, aber Data-Driven UX ist für mich ein Thema, was natürlich sich über alle Projektphasen hinweg streckt und eigentlich in dem Sinne ein Betriebsthema ist. Dass wenn wir fertig sind, nehmen wir mal an, wir haben am Anfang coole Visionen, wir haben die getestet mit Rapid Prototyping und ein paar Design-Sprints, haben wir eine gute Idee, testen die ganz früh mit einer kleinen Zielgruppe, haben Erkenntnisse, adaptieren, korrigieren und kommen irgendwann mit einem guten POC am Start, haben eine gute Idee und sage ich jetzt mal, bringen das mal online, das Ding. Dann ist Data-Driven UX hauptsächlich, was zum Beispiel Amazon ja ganz großes Thema ist, ist AB-Testing, also im Live-Betrieb quasi sich weiterzuentwickeln und eben nicht, wie es früher auch mal, das kennst du ja auch noch, wir machen alle 3 Jahre einen Relaunch, einfach so, ne? Weil es halt mal so in der Branche, ah ja, alle 5 Jahre muss man halt mal was neu machen. Gefühlt stand es in irgendeinem Betriebs- oder Handbuch für Manager, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, so alle 5 Jahre alles neu. So, dann hat man die alten Probleme abgeschafft, aber haben einfach nur neue Probleme dazugeholt. Im besten Fall mit UX-Begleitung versucht, möglichst wenig neue Probleme schaffen und alte zu beheben. Aber mit Data-Driven UX funktioniert das weitaus agiler und das fühlt sich auch sehr richtig an, muss ich sagen. Ist am Anfang ein bisschen kompliziert und komplex in das Thema reinzukommen, weil auch da für UXler ganz neue Bereiche aufgehen. Ne? Man muss sich sehr viel mit Daten auseinandersetzen und da gibt es sehr, sehr viele Tools da draußen, die sehr viele Daten generieren. Da kann man auch ganz gerne mal, so ging es mir zumindest am Anfang, so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ne? Dann werden auf einmal ganz viele Zahlen generiert und man muss sich erstmal darauf konzentrieren, was die wichtigsten sind. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, Data-Driven UX ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema in diesem ganzen Prozess von Idee bis Online und Betrieb. Ne? Weil am Ende des Tages ist es halt einfach alles ein bisschen schneller, agiler geworden heutzutage. Und Data-Driven UX ist da ein Faktor, wie man das bewerkstelligen kann.
Und werden dann alle UXer jetzt zu Statistikern und zu müssen die dann irgendwie neuerdings mehr Excel-Dateien durchwüsten, als schöne Design-Dinge zu machen?
Ja, nicht nur, aber auch, ja, klar. Also im Endeffekt, UXler waren auch, wenn man jetzt mal in die Marktforschung sieht, User Research, ist es jetzt auch nicht zwangsläufig ein schönes Design-Thema. Ne? Also UX ist halt eben eigentlich nicht wirklich nur Design. Es ist ein Aspekt, schöne Sachen machen, ne? Oder Designs machen. Ich zum Beispiel mache gar keine Designs mehr. Ich bin hauptsächlich in User Research, in der Beratung unterwegs. Klar auch noch in der Konzeption, in so Anfangsthemen wie Design Thinking, aber und machen sicherlich auch Prototypen, aber so ein richtig schönes, ausgearbeitetes Design habe ich schon Jahrhunderte nicht mehr gemacht. Ne? Also das ist so die Wunschvorstellung, dass man das immer macht, aber diese Hausaufgaben, Zielgruppe verstehen, viel mit Dokumenten arbeiten, Daten analysieren, Erkenntnisse schaffen, dokumentieren, das ist halt nun mal das Handwerkszeug, ne? Irgendwo, wo man mitarbeiten muss und das gehört halt einfach mit dazu. Von daher, ja, man wird auch zu einem Statistiker, aber war man auch in der Vergangenheit auf gewisse Art und Weise. Ne? Also.
Ja, deswegen auch dieser eine Titel UX Researcher, ne? Hast du bestimmt auch mal gehabt.
Kann sein, ja. Ich war, irgendwann habe ich ehrlich gesagt aufgehört, Clemens, zu gucken, welche Titel auf meiner Visitenkarte standen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir da bei uns einen anderen Weg gegangen sind und da gar keine Titel mehr draufstehen.
Nee. Ja, endlich, nur noch eine Rolle Wave.
Genau. Professional Bubbler.
Richtig. Du wolltest aber noch auf was hinaus.
Ja, also wie gesagt, Data-Driven, also für mich ist es ein Aspekt, und ich glaube, das Thema für mich, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftige, ist so der Lebenszyklus eines Produkts, eines Projekts, was es auch immer da passiert. Ne? Ist diese Themen Design Thinking, Lean UX, Agile Development, Growth Hacking und so weiter. Das sind sehr trendy Begriffe, die ja nicht erst seit gestern am Start sind, aber man schon sehr lange am Start sind zugegebenermaßen. Aber auch immer erst so ein Mantra war, ja, das müssen wir machen, ja, das müssen wir machen. Aber irgendwie hat man es nie gemacht. Ne? Also man hat immer das Ziel gehabt, wir wollen jetzt auch agil, UX, ein Projekt mit Lean sein und. Funktioniert auch in der Tat, aber lustigerweise gab es lange Zeit eine Phase, wo die Kunden dann gesagt haben, nee, dann lieber doch nicht, lieber ein Festpreisangebot, weil irgendwie vermeintlich mehr Sicherheit da ist, ne? Dann kann man sagen, entweder haben wir sie nicht gut genug überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, oder es war halt einfach noch nicht die Zeit. Ich glaube, wahrscheinlich eine Mischung von...
Ja, ich glaube auch eine Mischung von beiden. Also es wird so sein, dass wenn man jetzt Lean arbeitet und agil zusammen, also das wirklich an einem Prozess und mit offenem Ende, dann hat das eine gewisse Unkontrollierbarkeit und Unternehmen waren vor kurzem noch heute noch teilweise, sind die in einem Status, dass sie schlicht und ergreifend gewisse KPIs haben. Sie müssen sagen, hier ist ein Meilenstein von A bis B und die Geschäftsführung erwartet bei B, dass wir abliefern und bis dahin müssen wir die Ergebnisse abgeliefert haben. Das steht dann auch in der PowerPoint, die man der Geschäftsführung präsentiert hat. Und so top-down geregelte, kontrollierbare Prozesse gibt es eben noch in vielen Unternehmen und daran müssen sich Agenturen eben immer noch anpassen, obwohl alle angestellten Marketingleiter, würde ich sagen, bestimmten Fable dafür haben, mehr mit offenem Ergebnis, Lean und agil zusammenzuarbeiten. Aber jetzt würde ich gerne kurz auf die Begriffe eingehen, die du gerade erwähnt hast. Machen wir eine kurze Definitionsrunde. Kurz und knackig. Was ist denn Design Thinking?
Oh, Design Thinking ist in erster Linie eine Methode, die wir zusammen mit dem Kunden auf einem weißen Blatt Papier, gibt es unterschiedliche Ansätze, Ideen entwickeln, um gewisse Herausforderungen oder Thesen, nenne ich es mal, zu adressieren. Anders ausgedrückt, ein Kunde kommt zu uns, es gibt eine These, eine Problemstellung, die man lösen will und Design Thinking ist eine Methode, sich dem zu nähern. Das kann man innerhalb von 5 Tagen machen. Das ist eine Art Prozess, sage ich jetzt mal, von Verstehen über das Problem zu framen, sagt man so schön. Überhaupt mal das Problem zu verstehen, meint man damit. Ne? Also was ist das Problem und. Und dann über ein Prototyp und so ein bisschen manchmal... wie Design Sprints, aber sollte man sicherlich auch nicht verwechseln. Das ist ein bisschen eine andere Art, weil es da eher um grundlegendere Ideenentwicklung geht, ne? Und nicht wie bei Design Thinking auch um Ideen zu entwickeln, aber vielmehr um die Verprobung dieser Ideen mit kleinen Experimenten.
Mhm. Und Linux?
Ja, Linux kommt ja auch so ein bisschen vom Lean Startup, dem Buch, wo man, sage ich jetzt mal, Build, Measure, Learn ist ja so das Mantra, wo man, sage ich jetzt mal, in relativ kurzen Zyklen Dinge baut, die an den Start bringt, misst, ob es erfolgreich war und daraus seine Erkenntnisse sammelt, sich adaptiert, anpasst und den ganzen Kreislauf wieder von vorne beginnt. So auf das ist meine Interpretation. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, ob der, wie heißt der, Eric Ries, glaube ich, hat das Buch geschrieben, ob der jetzt seine Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber das ist zumindest meine Interpretation davon.
Wenn er Deutsch kann. Growth Hacking?
Ja, Growth Hacking ist für mich so ein Begriff, den gibt es auch schon länger. Mit dem beschäftige ich mich jetzt seit ein, zwei Jahren immer mal wieder. Ist ein sehr allgemeiner Begriff. Und am Ende des Tages geht es, wie es der Name schon sagt, um Wachstum. Ne? Und wachsen kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Man kann, keine Ahnung, wo kann man überall wachsen? Man kann seine neue Zielgruppen erschließen, man kann mehr Kunden akquirieren, man kann Kunden quasi aktivieren, also eine höhere Aktivierungspotenzial, dass Leute mit meinem Tool mehr arbeiten, also die Bestandskunden, die ich habe. Ich kann neue Märkte erschließen, ich kann ein Produkt verändern und dahingehend wachsen. Also es geht um Wachstum jeglicher Art im Endeffekt. Ne? Also das kann, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, das ist jetzt genau das. Und im Growth Hacking geht es darum, mit welchen Mitteln, also auch wieder sehr metrikgetrieben, auch so ein bisschen Richtung Data-Driven UX, Metriken getrieben zu gucken, rauszuhauen, zu messen, zu verstehen, zu verändern und mit dem Ziel zu wachsen letztendlich.
Ja, nee, das habe ich soweit gut verstanden. Worauf ich jetzt noch eingehen will, und ich will jetzt noch ein bisschen ein Fass öffnen für den großen Abschlussakkord. New Work und UX.
Oh ja.
Also New Work aus dem, jetzt New Work nicht im Sinne von wir machen Scrum, sondern New Work im Sinne von wirklich der Vision, dass man quasi sich ein neues Arbeiten wünscht, eine neue Wirtschaftsform sogar wünscht, dass man sich sagt, wir wollen nachhaltig für den Planeten, für die Gesellschaft und so weiter, wollen wir arbeiten, sodass und für die Mitarbeiter, die sich mit sinnstiftenden Dingen beschäftigen und sich frei organisieren können und selber entscheiden können, wie viel sie jetzt eigentlich für ein Unternehmen arbeiten wollen und nicht. Das im Sinne von New Work. Und dann sind UX, wie hängt das zusammen? Also ist die UX-Szene und New Work da? Irgendwo habe ich das Gefühl, da passt was zusammen. Aber ich glaube, du hast da auch eine gewisse Vorstellung, wie das zusammenpasst.
Ja, also allein durch persönliche Erfahrungen. Ne? Ich habe es ja vorhin gemeint, UXer verändern sich. Das ist nicht mehr nur, ich mache eine geile Webseite oder ein neues Produkt oder eine Software. Rein auf die UX-Themen da Mensch-Computer-Interaktion, sondern man kann ja auch eine Mensch-Unternehmens-Interaktion gestalten, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich finde das ein sehr spannendes Feld. Ich bin da ehrlich gesagt eher so zufällig reingerutscht, würde ich mal sagen. Habe mich dann aber sehr intensiv, weil ich es sehr spannend finde, damit beschäftigt. Und wie passt es zusammen? Naja, ganz einfach. Ich zum Beispiel habe ein Gehaltsmodell entwickelt oder faire, transparente Bezahlung in einem Unternehmen. Da habe ich mitgearbeitet. Und warum? Ja, ich habe es entwickelt, aber nicht alleine. Was der Punkt für mich da ist, ne? Im Endeffekt hast du genauso eine Zielgruppe wie jetzt bei einer Webseite, bei einem Produkt, bei einer Software.
Nein, was mitgearbeitet, auch immer. Du hast es entwickelt.
Und die Zielgruppe, in dem Fall waren es meine Kollegen, was es ungemein schwerer gemacht hat, um ehrlich zu sein, weil man da halt auch, sage ich jetzt mal, emotional viel stärker involviert ist. Also es ist Fluch und Segen, ne? Also emotional involviert zu sein, ist nicht immer positiv, aber zumindest konnte ich sehr gut reinfühlen, wie es den Leuten geht, weil ich selber Teil dessen war. Ist aber auch schwierig, dann trotzdem neutral zu bleiben. Aber aus UX-Sicht, naja, ich hatte meine Zielgruppe, ne? Das waren meine Kollegen oder mal im Allgemeineren ausgedrückt die Mitarbeiter eines Unternehmens. Und das Unternehmen an sich, ne? Diese Seite hat sich jetzt nicht verändert. Der Gestaltungsaspekt, was ich da gestalte oder entwickle oder konzipiere, war halt ein Gehaltsmodell oder ein Teamgefüge. Und das fand ich sehr spannend, dass es sehr gut funktioniert mit den gleichen, ähnlichen Methoden, die halt UX so im Köcher hat. Da gibt es ja mittlerweile unzählige Methoden, denen man sich bedienen kann. Und das war, ich bin da auch tatsächlich so rangegangen wie an UX-Projekt mit Zielgruppenbefragung, Recherche, User Research, wo ich mit ganz vielen Kollegen gesprochen habe, was aus ihrer Sicht denn eigentlich faire Bezahlung ist, wie sie sich das eigentlich wünschen würden, was sie von dem klassischen Gespräch mit dem Vorgesetzten halten, wo in Anführungsstrichen das Gehalt verhandelt wird. Und da sind sehr viele Erkenntnisse rausgekommen. Und das ganze Thema New Work, um da den Bogen noch größer zu machen, ist für mich, was ich meinte, auch ein Business-Thema. Jetzt nicht nur, ich entwickle ein Gehaltsmodell für unsere eigene Agentur, sondern wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann ist es häufig so, und bei einem Kunden ist es in der Tat so, dass man gewisse Strukturen vorfindet, die mittlerweile ja auch Designer und UXler und POs und wie sie alle heißen, beinhaltet. Und die haben oft gewisse Strukturen, die historisch gewachsen, wer kennt den Begriff nicht, ne? Das gilt nicht nur für Webseiten, Software oder Produkte, sondern auch für Unternehmen, für Services. Und da finde ich es ganz spannend, dass man den Leuten, und das ist beim einen Kunden der Fall, auch helfen kann, sich intern da mal ein bisschen anders zu strukturieren, anders miteinander zu arbeiten, agiler und sage ich jetzt mal im Sinne von New Work, eher rollenbasierter, was ja nur eine Sache von New Work ist, miteinander arbeitet und nicht, das ist mein Hoheitsgebiet, das ist dein Hoheitsgebiet und ich will wie sagt man so schön, ich lasse meinen Stift fallen, wenn mein Hoheitsgebiet endet, aber das führt halt manchmal sehr viel zu sehr großen Problemen an den Schnittstellen. Deshalb ist so ein Rollenmatrix, eine Person kann unterschiedliche Rollen einnehmen, unterschiedliche Verantwortung und eher so in Teams zusammenarbeiten, in kleinen Taskforces, finde ich sehr entspannend und geil für auch für UXer, das kommt UXern entgegen, aber auch für Unternehmen. Und ich glaube, dass Unternehmen, das oft noch sehr hierarchisch strukturiert und klassisch strukturiert sind, was, sage ich jetzt mal, für so agiles Vorgehen per se nicht immer die beste Idee ist, weil man da halt eben ein multidisziplinäres Team braucht, die, sage ich jetzt mal, als Team funktionieren und nicht als Einzelpersonen funktionieren. Und das finde ich halt, wie gesagt, ein spannendes, sehr, sehr spannendes Thema, weswegen ich dazu übergegangen bin, auch immer zu gucken, wie das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, für das ich was konzipieren soll oder erarbeiten soll oder dich beraten soll, an sich funktioniert oder strukturiert ist. Und ich sehe mich da gerne immer als Teil des Unternehmens. Ich finde das fühlt sich sehr komisch an, wenn man so immer wie früher dieses Dienstleisterprinzip, ich meine, es gibt nach wie vor Unternehmen, die das wollen, aber ich fühle mich da sehr wohl damit, nicht als hier, ich bin der Dennis von Kühlhaus, sondern ich bin der Dennis und ich bin jetzt Teil eures Teams. Das passiert natürlich jetzt nicht so zack mit dem Fingerschnippen, das entwickelt sich, aber da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass da nur Gutes bei rauskommt, wenn man sich, sage ich jetzt mal, in die Teams der Kunden integriert und da gemeinsam, sage ich jetzt mal, Vision, Ziel verfolgt und dabei unter Umständen auch den Teams hilft, mal sich selbst auch manchmal zu finden, weil so geht es uns ja auch, Clemens, weißt du auch, wenn man in seinem eigenen Stall sitzt, tut es manchmal sehr gut, wenn da jemand anders kommt, der von extern mal drauf guckt und mal so sagt, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass? Und wenn es manchmal so jemand sagt, denkt man, oh ja, stimmt. Weil man, wenn man in seinem eigenen Stall so unterwegs ist, können manchmal durch den Alltag natürlich auch viele Dinge verschwimmen oder nicht so präsent sein. Ja, also wie gesagt, jetzt rede ich schon wieder viel. Du musst mich mehr unterbrechen, Clemens, du kennst mich doch.
Ich wollte gerade loslegen. Gut, dass du sagst, ich wollte gerade loslegen. Und zwar Du hast, was du heute, finde ich, sehr gut herausgearbeitet hast und was ich auch gut erkannt habe, ist, dass man von, wenn man über User Experience spricht, dann redet man eigentlich von Menscherfahrung, und zwar Menscherfahrung in verschiedenen Kontexten. Ja. Und du hast sehr gut ausgearbeitet, dass es dabei nicht um eine Website und um Slider geht, sondern es geht schlicht und ergreifend um alles, was uns umgibt. Und ein UXer, der von mir aus der Szene der Webseiten mal kam und heute sich aber, wenn es um Webseiten geht, eben mehr um Firmen kümmern muss, weil eine Website mehr ein Spiegelbild der Firma ist, geht es mir darum, dass man sich jetzt mit einem Erfahrungskoffer, einem Skillset, einem Methodenkoffer durch die Gegend läuft und sagt, ich habe hier Methoden, die kann ich anwenden und nicht nur für eine Landingpage, sondern eben auch, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert euer Team, wie funktioniert euer Unternehmen und wie strukturiert man denn das Framework Unternehmen oder Abteilung oder was auch immer. Und da, wo man plötzlich merkt, dieses Modell lässt sich auf alles anpassen. Und dann ist man plötzlich frei von Konventionen und kann sich anbieten und sagen, ich bin UXer aus Leidenschaft, eigentlich HXer, eine Human Experiencer, aus Leidenschaft, und gehe dahin und will eigentlich nur dafür sorgen, dass Menschen in ihren Kontexten, in denen sie unterwegs sind, eine gute Erfahrung sammeln. Mit Dingen, mit Menschen, mit Systemen. Und so habe ich es verstanden, und das kommt auch sehr gut rüber. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, als du dieses, jetzt muss ich nochmal nachdenken, wie es heißt, das Gehaltsmodell, nenne ich es mal.
Growth Model,
richtig. Dass du entwickelt hast, mit dem Team natürlich, aber dass du federführend entwickelt hast. Wenn ich mich daran erinnere, dann ist das ja genau das gewesen. Du hast letzten Endes eine Experience für Kollegen geschaffen, eine neue Experience, wie man mit Gehältern in einem agilen Umfeld, wenn es nur Rollen gibt, umgeht. Und wie man damit umgeht, dass man trotzdem weiter wachsen kann innerhalb einer Firma, obwohl es nicht mehr diesen klassischen hierarchischen Karrierepfad gibt. Und das ist hier sehr gut gelungen. Das ist mal, wäre nochmal vielleicht ein eigener Keynote und eigener Vortrag und eigener Podcast wert, weil das echt nochmal ein Thema für sich ist, aber super interessant. Dennis, ich danke dir recht herzlich für das heutige Gespräch. Es war super interessant, und ich habe dich gerne ausreden lassen, weil alles, was du gesagt hast, sehr interessant war. Und an die Zuhörer da draußen würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt bitte an c.weins@kylos.com. Die nehme ich gerne entgegen. Ansonsten könnt ihr Dennis Kleine auf LinkedIn erreichen, habe ich gesehen. Einfach Dennis Kleine eingeben, dort ist er auf LinkedIn definitiv vertreten. Ich werde sein Profil auch nochmal in die Shownotes verlinken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Dennis.
Danke dir, Clemens. Hat Spaß gemacht.